beglückwünsche Sie ganz schlicht zu Ihrer Wahl. Sie haben sich für ein Thema entschieden, das das Thema der Gegenwart und das Thema der Zukunft ist. Das Problem ist bloß, dass es viele Christen noch nicht gemerkt haben oder es einfach nicht wahrhaben wollen, dass sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft die Menschheit durch nichts so sehr bestimmt wird wie durch die Massenmedien. Es gibt ja in unseren Kreisen noch Pastoren und Jugendleiter und Diakone und so weiter, die glauben tatsächlich, dass ihre Schäflein durch die eine Stunde Predigt oder die Stunde Jugendbund oder was immer da stattfindet, Frauenhilfe, die ganze Woche geprägt werden. Leider nicht. Was glauben Sie, wie lange sieht der Deutsche durchschnittlich Fernsehen in der Woche? Na, also 4 Stunden täglich, da bleibt ja nichts mehr zum Schlafen und zum Arbeiten übrig. Jetzt mal etwas realistischer. 15, es sind 17,5 Stunden, also 17,5 Stunden pro Woche. Dallas, Denver und Heinz Rühmann und was weiß ich, gegen eine Stunde Gottesdienst, 20 Minuten Predigt. Daran können Sie schon die Bedeutung dessen sehen, was wir heute behandeln wollen. Massenmedien, ich werde einen kurzen Überblick geben, um Ihnen die Sache schmackhaft zu machen, damit Sie nachher sich hoffentlich alle entscheiden, sich intensiver mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und dann werden wir ganz praktische Fragen behandeln, wie schreibe ich eine Meldung und so weiter und so fort, auch Leserbrief, werde zum Schluss noch eine Wette mit Ihnen abschließen, wo wir das als Christen ja nicht so dürfen, aber wir machen hier mal eine Ausnahme. Einschränkend möchte ich sagen, dass das natürlich an sich ein Unding ist, in nicht einmal 1,5 Stunden eine Einführung in ein Thema zu geben, wo andere Leute jahrelang drüber studieren und manche ihr ganzes Leben lang und es dann schließlich doch noch nicht kapiert haben. Also es ist wirklich nicht nur eine kurze Einführung, es ist nur ein Anriss. Und meinen Sie nicht, Sie hätten nachher ein Diplom in der Tasche, Sie müssen sich selbstverständlich noch schwer einarbeiten. Ich habe hier eine Liste von Literaturempfehlungen Ihnen mitgebracht, die können Sie sich nachher mitnehmen. Und wenn Sie das dann durchgelesen haben, was da alles draufsteht oder ein Teil, dann haben Sie eine kurze Einführung hinter sich. So, nun aber eine kleine theoretische Einführung. Wir müssen uns beim Thema Massenmedien, Publizistik und so weiter über eine Sache im Klaren sein. Und wenn Sie diesen Satz behalten, dann ist schon eine Menge für Ihren weiteren Blick auf diese Dinge geschafft. Wir leben in einer Zeit, in der die Massenmedien, also Presse, Funk und Fernsehen, eine so große Rolle spielen wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Warum? Weil noch nie zuvor so viele Menschen so viel zu lesen, zu hören und zu sehen bekommen wie in diesen Jahrzehnten. Und dass das nicht immer so war, macht einen Blick in die Geschichte deutlich. Wenn Sie sich vorstellen, als Christoph Kolumbus 1492 Amerika entdeckte, da dauerte das 5 ganze Monate, bis man am spanischen Hof davon erfuhr. Und noch vor mehr als 100 Jahren, als der amerikanische Präsident Lincoln ermordet wurde, dauerte es 12 Tage, der war also mehrfach schon beerdigt sozusagen, zeitlich gesehen, bis man in Europa überhaupt davon erfuhr, der amerikanische Präsident ist tot. Heute erfahren wir in wenigen Stunden, manchmal sogar Minuten, was irgendwo geschieht, ob in Peru, in Johannesburg, in Hongkong oder wo auch immer. Wir haben in den letzten Jahren, wie das so Medienleute sagen, eine Revolution auf dem Sektor der Kommunikation, also der Vermittlung von Information erlebt. Früher musste man zu seinem Nachbarn gehen, um bestimmte Dinge zu erfahren. Man musste in den Gottesdienst gehen. Da erfuhr man auch Neuigkeiten aus Politik, Kultur und so weiter. Heute ist das alles nicht mehr nötig. Sie brauchen das Haus nicht mehr verlassen. Sie erfahren es durch Zeitung, durch Funk und Fernsehen. 98% der Westdeutschen haben Rundfunkgerät, 94% ein Fernsehen und 25% immerhin schon ein Videogerät und 40.000 Haushalte sind bereits an Bildschirmtext angeschlossen. Und 40.000 Haushalte. Weiß jeder, was Bildschirmtext ist? Ich hoffe, dass jetzt alle sagen, wir wissen es nicht, denn das wäre ehrlich. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Ja. Ganz vereinfacht gesagt, Bildschirmtext ist eine geniale Möglichkeit, alle die Dinge ins Haus zu bekommen, für die man ansonsten seine Beine benutzen musste. Oder technisch ausgedrückt, mit Hilfe eines Fernsehgerätes, eines Modems und eines Telefons treten Sie mit einem zentralen Computer in Verbindung und können sich auf Ihren Bildschirm Texte, also eben Bildschirmtext deshalb, holen, egal was Sie wollen. Wenn Sie also wissen wollen, wann ist Napoleon geboren, dann holen Sie sich irgendein Lexikon, Meyers Lexikon auf dem Bildschirm und geben dann bestimmte Nummern ein, bis Sie eben den Lexikonartikel Napoleon haben. Wenn Sie sich eine Schlafmütze bestellen wollen, können Sie sich einen Quellekatalog oder Neckermann oder was weiß ich auf dem Bildschirm holen und können sich sofort das Ding bestellen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie pleite sind, können Sie sich Ihren Kontoauszug auf dem Bildschirm holen. Und wenn Sie noch ein paar Mark angelegt haben, können Sie sich neben Ihr Bildschirmtextgerät einen Drucker installieren lassen und dann druckt Ihr Kontoauszug auch gleich noch aus. Dann brauchen Sie nicht mal alles abzuschreiben, was Sie da auf dem Bildschirm haben. Also eine enorme Möglichkeit, vieles zu vereinfachen. Es wird natürlich auch unsere Berufswelt verändern. Wenn man seinen ganzen Bankverkehr am Bildschirm erledigen kann, braucht die Bank natürlich nicht mehr so viele Angestellte, die das bisher unter vier Augen gemacht haben. Oder Reisen können Sie bestellen, alles Mögliche. Auch fromme Nachrichten können Sie sich auf dem Bildschirm holen. Sie können Bibelfernkurse bestellen und so weiter. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Bildschirmtextanbieter, wo sich also verschiedene Gruppen zusammengeschlossen haben, unter anderem IDEA und der Evangeliumsrundfunk. Und wir bieten hier also verschiedene Dinge an, täglich aktualisiert. Etwas, was noch wesentlich mehr unser Leben bestimmen wird, ist das, was im Augenblick in der Bundesrepublik auf den Straßen passiert, nämlich die Verkabelung der Bundesrepublik. Es werden immer mehr Orte und Städte verkabelt und dieses Kabelfernsehen bedeutet, dass wir eine Vielzahl von Hörfunk- und von Fernsehprogrammen empfangen können. In Berlin schon, glaube ich, so etwa 10, 15 verschiedene Fernsehprogramme, zwei englischsprachige, ein französischsprachige. Wie viel sind es? 24 sogar schon, ja. Dann sind es sogar, ja, seit August sind es, seit der Funk- und Fernsehausstellung sind es so viele geworden. Das wird auch in anderen Orten in ein paar Jahren so sein, egal ob da nun Leute dafür sind oder dagegen, das setzt sich einfach durch. Und das bedeutet natürlich, wenn man noch mehr Auswahl hat, dass man wahrscheinlich auch noch wesentlich mehr sehen wird. Satellitenfernsehen haben wir jetzt hier erlebt in einer einzigartigen Weise. Wir waren mit der halben Welt verbunden. Dieses Satellitenfernsehen haben wir auch in der Bundesrepublik öffentlich-rechtlich, Dreisat genannt und privat Sat.1 genannt, also eine Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem. Und dieses Satellitenfernsehen wird, wenn es mal in ein, zwei Jahren der Fall ist, dass wir es nicht nur über Kabel empfangen können, also bisher ist es ja so, dass Sie an Kabel angeschlossen sein müssen, um Satellitenfernsehen empfangen zu können, das wird in einigen Jahren nicht mehr nötig sein, dann bedeutet das natürlich, dass sich weltweit einige Veränderungen ereignen könnte. Besonders für die Länder, die ihren Informationsfluss ständig einschränken. Denn wenn es denn so ist, dass sich Diktaturen nur dort halten können, wo die Bevölkerung nur einseitig informiert ist, dann bedeutet natürlich Satellitenfernsehen, dass man von Land zu Land unbegrenzt informieren kann und dass dann natürlich Diktaturen, ob links oder rechts, dann sich gefallen lassen müssen, dass die Bevölkerung auch anderweitig informiert wird. Und das könnte revolutionäre Auswirkungen haben. Und beim Gespräch Reagan und Gorbatschow in Genf spielte das Thema eine große Rolle. Denn die Sowjetunion ist sehr daran interessiert, dass der Westen nicht in den Osten über Satellit hineinfunkt. Nun gut, vor dieser Entwicklung, immer mehr Medien, immer neue Kommunikationssysteme, wird nun vielfach gewarnt. Und ich kann diese Warnungen auch gut verstehen. Ich kann den verstehen, der sagt, Fernsehen aus dem Fenster, wir werden abgelenkt in der Familie, dass wir uns unterhalten, dass wir zusammen spielen und so weiter. Also ich kann den verstehen, der das so sagt, und ich kann es dem nur raten, bei dem es so ist, dass er überhaupt nicht mehr zum Bibellesen kommt, weil ein Dallas, Denver und Chivago-Film nach dem anderen kommt und ihn von allen geistlichen Aktivitäten abhält, dann muss der Fernseher auch eingeschränkt werden oder ganz aus dem Hause. Das ist klar. Die Warnungen sind zum großen Teil berechtigt. Aber in unseren Kreisen, wenn ich das mal so sagen darf, also unter den Frommen, sind wir so mit den Warnungen vor den Gefahren der Massenmedien beschäftigt, dass wir die Chancen überhaupt nicht sehen. Und deshalb möchte ich hier ganz bewusst einseitig auf diese Chancen eingehen. Und zwar zunächst einmal weltweit. Wir stehen ja vor folgender Situation. Und bei allem Fantastischen, was sich hier abspielt mit dieser Satellitenübertragung, dürfen wir das nicht vergessen, dass in zwei Dritteln der Welt, zwei Drittel, müssen wir immer vor Augen halten, das Evangelium nicht öffentlich verkündigt werden darf, weil Staaten kommunistisch, islamisch, hinduistisch oder sonst wie ideologisch einseitig ausgerichtet sind. Viele Länder können also nur von außen her evangelistisch erreicht werden. In Saudi-Arabien ist es bei Todesstrafe verboten, einen christlichen Gottesdienst abzuhalten. Wer in Äthiopien erwischt wird, dass er eine Bibel in der Hand hält, kommt ins Gefängnis. Es sind 12.000 Christen dort im Augenblick im Gefängnis. Gehört zu den bewegendsten Ereignissen in meinem Leben, dass ich während einer Sowjetunion-Reise mal zu einem Grußwort gebeten wurde. Und als man dann merkte, ich komme aus Deutschland, da kamen einige Deutschstämmige auf mich zu und sie hielten mir ein dickes Buch entgegen und dann kullerten die Tränen und dann sagten die Leute, das haben wir in vierjähriger Arbeit erschrieben. Und ich guckte rein, es war die Bibel. Da die Bibel in der Sowjetunion eine absolute Mangelware ist, sie wird auf dem Schwarzmarkt gehandelt zurzeit bei 150 Rubel. Eine Krankenschwester verdient 70 Rubel, sind also mehr als zwei Monatslöhne, die man aufwenden muss um eine Bibel. Für zwei Monatslöhne einer Krankenschwester in der Bundesrepublik bekommen sie 400 Bibeln. Also, Bibelknappheit ist da und deshalb senden verschiedene Radiomissionen in die Sowjetunion rein, indem sie die Bibel ganz langsam vorlesen und dann sitzen da Tausende von Christen und schreiben diese Bibel mit, erschreiben sich die Heilige Schrift. Eine Ermöglichung der Massenmedien. Überall in der Welt, wo Missionare nicht hinkommen können, oder wo es zu wenig Missionare gibt, entstehen Gemeinden aufgrund von Rundfunksendungen. Das machen sich natürlich nicht nur die Christen zunutze. Wenn sie in bestimmte Staaten Afrikas kommen, in entlegene Gebiete, da werden sie keinerlei Anzeichen von Zivilisation finden. Man kennt keine Schrift, man kennt nicht mal das Rad. Aber eines kennt man überall, nämlich Transistorgeräte. Und das ist natürlich eine fantastische Möglichkeit für alle, die überzeugen wollen. Und so ist nicht umsonst der stärkste Rundfunksender der Welt Radio Moskau. Und nicht weit danach kommt Radio Mekka mit sehr vielen Sendungen, islamischen, missionarischen Sendungen. Und die Christen stehen hier im Blick auf diesen Markt der weltweiten Beeinflussung vom Westen wie vom Osten noch weltweit zurück. Weltweit gesehen gibt es wesentlich mehr antichristliche als christliche Sendungen. Denken Sie allein daran, dass jeder vierte Mensch auf der Erde ein Chinese ist. Von den fünf größten Tageszeitungen der Welt erscheinen die zwei größten in der Sowjetunion, sind also kämpferisch atheistisch, und die dritt- und viertgrößte Zeitung erscheint in Japan, beide sind buddhistisch ausgerichtet, und die fünftgrößte Tageszeitung der Welt, die haben Sie alle schon mal gelesen? Die Bild-Zeitung, ja. Ob sie christlich ist oder nicht, müssen Sie selbst entscheiden. Kurzum, weltweit gesehen bläst den Christen der Wind ins Gesicht. Ein weiterer Gesichtspunkt. Es brauchte mehrere tausend Jahre, bis die Weltbevölkerung auf jetzt rund 4,8 Milliarden angestiegen ist. Es dauert jetzt jedoch nur noch 60 Jahre, bis sich diese Zahl verdoppelt hat. Und hier frage ich die Christen, wie wollen sie den Missionsbefehl Jesu erfüllen, ohne den Gebrauch von Massenmedien? Selbst wenn es so wäre, dass alle Länder frei wären für Missionare, so könnten wir gar nicht so viele ausbilden, um in so kurzer Zeit alle Menschen, also jetzt nahezu dann fast 10 Milliarden, erreichen zu können. Wenn Paulus sagt, das Wort des Herrn soll sich raschen Laufes verbreiten, dann müssen wir uns fragen, wie soll das angesichts dieser Masse Mensch geschehen können, ohne die Benutzung von Satelliten beispielsweise. Ich möchte etwas in frommen Kreisen Gewagtes ausdrücken, weil ich dieser festen Überzeugung bin, dass nämlich Gott uns in dieser Zeit, wo so viele Türen verschlossen sind, aber nicht nur dort, wo Türen verschlossen sind, sondern da, wo sie offen sind, aber da fehlen dann eben Missionare, die Massenmedien geschenkt hat, um sein Evangelium möglichst vielen Menschen sagen zu können. Es geht ja nicht nur um die fernen Teile der Welt, dass wir diese über 1 Milliarde Chinesen erreichen können, von denen ja nur ganz, ganz wenige Christen sind, auch wenn es 50 Millionen sind, bei über 1 Milliarde ein Bruchteil. Aber gar nicht mal in die Ferne wollen wir schweifen, sondern hier an die Bundesrepublik denken. Wie ist denn hier die Lage? Immer weniger Menschen werden auf die jahrhundertelang geübte Weise erreicht, nämlich von der Kanzel herab. In den Großstädten ist der Gottesdienstbesuch auf 1% geschrumpft. Wenn Sie sich mal vorstellen, von 100 Mitgliedern der Kirche gehen in Hamburg und Berlin nur noch ein Mitglied an einem normalen Sonntag, Weihnachten ist immer eine Ausnahme, zum Gottesdienst. Wo erreichen wir eigentlich die Leute noch? Bestenfalls bei Beerdigung. Da kommen die Leute noch hin. Vielleicht noch ein paar mehr bei Zeltevangelisation. Nun möchte ich nicht für die Abschaffung des Gottesdienstes plädieren. Natürlich ist der Gottesdienst das Zentrum für die Christen und er muss gestärkt werden. Natürlich meine ich nicht jetzt nur Massenmedien und keine Missionare mehr. Nein, es müssen mehr Missionare raus, ist ganz klar. Bloß wir müssen uns natürlich überlegen, wie erreichen wir die vielen, die wir über Missionare nie werden erreichen können und über unsere normalen Pastoren, Prediger, Diakonen und ehrenamtliche Helfer und so weiter auch nicht. Ich habe zu Beginn gesagt, womit beschäftigt sich heute der Mensch neben seiner Arbeit? Er sieht fern, er liest Zeitungen, Bücher immer weniger. Also, wenn ich den Menschen erreichen will, dann muss ich ihn da zu erreichen versuchen, womit er sich beschäftigt. Also, ich muss versuchen, in diese Bereiche hineinzudringen. Und das ist der Medienbereich. Und deshalb habe ich gesagt, sie beschäftigen sich mit dem Thema der Gegenwart und der Zukunft auch für uns Christen, mit den Medien. Ich muss also versuchen, hier als Christ einzudringen und mir, soweit das geht, diese Bereiche nutzbar zu machen. Denn eines hat keinen Sinn, was manche versuchen in unseren Kreisen, ständig zu sagen, die Medien sind vom Teufel, ein Christ darf kein Fernsehen haben, eine Zeitung ist auch überflüssig, die Bibel reicht und so weiter und so fort. Manche werden diese Argumente kennen. Das wird uns nichts nutzen. Wir sollten uns vielmehr in diesen Trend zu mehr Medien insofern einbauen, dass wir das Beste daraus zu machen versuchen, indem wir diese Medien da nutzen, wo sie gut arbeiten, und indem wir dort, wo eben vieles falsch läuft, wo okkulte Sendungen laufen oder besondere Gewaltsendungen oder was weiß ich, dass wir dann natürlich dort im medienpädagogischen Sinne warnen oder nach dem Anschauen eines solchen Filmes mit Menschen darüber reden und so weiter und so fort. Insgesamt, und damit möchte ich abschließen, gilt es zu erkennen, dass Evangeliumsverkündigung heute durch die Massenmedien in einem ganz anderen Ausmaß und mit einer ganz anderen Reichweite wahrgenommen werden kann, als es eine Predigt in einer Gemeinde zu leisten vermag. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, wie wir also die Massenmedien gebrauchen können und sollen, ist also keine Frage von irgendwelchen spleenigen Leuten oder eine Frage des Sonderauftrags einiger weniger, sondern es geht darum, ob wir uns unserer Verantwortung für die Ausbreitung des Evangeliums stellen wollen oder nicht. Denn wenn auf keine andere Weise heute und morgen sowieso so schnell so viele Menschen erreicht werden können wie durch Pressefunk und Fernsehen, dann ist es auch unsere Pflicht, sie für die Mission und Evangelisation zu benutzen. Natürlich sollen sie die Gemeinde nicht ersetzen und die Mission, die traditionelle Mission, sondern sie sollen zur Gemeinde hinführen und sie sollen der traditionellen Mission Hilfestellung leisten. Nun werden sich viele unter Ihnen fragen, was hat das nun für mich zu bedeuten? Das ist ganz einfach. Die, die nun schon mal Interesse gezeigt haben für so ein Thema und die vielleicht noch keinen Beruf haben oder noch am Überlegen sind, was machen wir denn nun nach der Schule, sollten sich fragen, ob sie nicht hier eine Begabung haben. Und wenn sie die haben, dann sollten sie ihren Herrn fragen, ob er sie nicht in diesem Bereich nutzen will. Klammer auf, der Medienbereich bietet neben dem Computerbereich, Ingenieurwesen und so weiter, die größten Chancen, angestellt zu werden, überhaupt. Denn diese vielen Lokalsender und so weiter brauchen natürlich sehr viele Journalisten und so weiter. Für den das nun aus irgendwelchen Gründen nicht in Frage kommt, auch er kann sich im Medienbereich engagieren. Nicht nur durch Leserbriefe oder Briefe an Rundfunkanstalten, die sehr wichtig sind, ich werde zum Schluss noch darauf kommen, sondern auch indem er, und das werden wir gleich lernen, Berichte schreiben kann an Zeitungen. So dass eine Veranstaltung, die bisher 30 Leute erreichte, plötzlich 30.000 erreicht, eben über einen Bericht in einer Zeitung. Und dann, was auch jeder kann, er kann die Hände in den Schoß legen, das kann man auch, wenn man krank ist, und kann für die beten, die in diesem Bereich tätig sind. Ich erlebe in Gebetsgemeinschaften, da wird gebetet, dass der Gorbatschow sich bekehrt, der Papst evangelisch wird, die Schwiegermutter fromm und die Vegetarier sollen sich auch bekehren und was weiß ich. Es wird für alles gebetet, aber ich habe es noch nie erlebt, dass für den Chefredakteur oder für den Redakteur einer Zeitung oder Rundfunkanstalt gebetet wurde. Und stellen Sie sich mal vor, der Chefredakteur einer Zeitung bekehrt sich, ist ein wiedergeborener Christ. Was glauben Sie, was das für Auswirkungen haben kann und haben wird auf eine Zeitung und über diese Zeitung auf Tausende von Menschen? Mehr Menschen als je ein Pfarrer in seinem Leben, wenn er nicht gerade Billy Graham wird, erreicht. Ich kenne einen Kreis, und das hat mich sehr ermutigt, der hat gebetet dafür seit Wochen, dass der Augstein sich doch mal bekehren möge. Augstein ist der Herausgeber des führenden deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Da stellen Sie sich mal vor, dieses Blatt, das im Blick auf Jesus nicht nur nicht objektiv informiert, sondern geradezu von Hass durchdrungen ist, wenn Sie das sehen, was also zum Thema Theologie dort verbraten wird. Stellen Sie sich mal vor, der die Linie bestimmt, wird Christ. Was könnte das bedeuten für die vielen führenden Leute, die am Montagmorgen nichts anderes tun, als zum Kiosk zu rennen, um sich so ein Ding zu holen, um zu sehen, ob sie da nun nicht irgendwie verbraten worden sind oder nicht. Also beten Sie für die, die im Medienbereich tätig sind. Es sind meistens ganz arme Würstchen. In keinem Beruf ist die Scheidungsrate so hoch wie im Bereich des Journalismus. Und der, das möchte ich warnend zum Abschluss dieses Teils sagen, der lange leben möchte, der darf nicht Journalist werden, der muss Pfarrer werden. Denn die höchste Lebenserwartung, berufsspezifisch gesehen, hat der Pfarrer. Und die niedrigste, noch unterm Gastwirt, hat der Journalist. Stress, Alkohol und so weiter spielt hier eine Rolle. Also nehmen Sie das bitte mit in Ihr Blickfeld bei Gebetsgemeinschaften, auf Ihre persönliche Gebetsliste und wo auch immer hin. So, nachdem ich Ihnen hoffentlich die Sache nun ein bisschen schmackhaft gemacht habe, wollen wir nun ins Detail gehen. Und ich hoffe, dass alle, die hier sitzen, nun, wenn Sie Veranstaltungen in Ihren Gruppen und Gemeinden haben, nicht einfach nach Hause gehen und zu ihrer Schwiegermutter oder Freundin oder was weiß ich denen sagen, wie schön das alles war, sondern dann sich auch hinsetzen und einen Bericht schreiben, nicht nur für den Gemeindebrief, sondern auch für ihr Lokalblatt. Das tun ja Gott sei Dank auch schon einige. Bloß, das Merkwürdige ist im journalistischen Bereich, dass sofort jeder glaubt, er hätte es gepackt. Er sei ein kleiner Goethe oder ein kleiner Augstein, je nachdem, ob sprachlich oder journalistisch gesehen. Er setzte sich hin und schreibt etwas und meint, das muss dann auch so gedruckt werden und das sei auch schon ideal und so weiter und so fort. Und davon müssen wir uns lösen. Wer einen Kuchen backen will, der guckt auch erstmal ins Kochbuch nach, wie mache ich denn das? Und mischt da nicht einfach dies und jedes rein und denkt, naja, das wird schon was werden. Da weiß man ganz genau, ich muss dies und jenes beachten, sonst gibt das also Ungenießbares. Im Journalismus ist das merkwürdigerweise, also ich meine jetzt im Laienjournalismus, gibt es die dollsten Vorstellungen, dass die Leute sich aufregen. Ich erlebe das nun seit 10 Jahren, wenn irgendwas nicht sofort abgedruckt wird, weil sie meinen, das habe ich doch nun geschrieben und das ist doch gut und so weiter. Und deshalb wollen wir hier in der Kürze der Zeit ein paar Regeln lernen und beachten, die absolut notwendig sind, zu beachten, wenn man die Chance haben will, kann natürlich auch für einen Papierkorb produzieren, dass etwas abgedruckt wird. Ein ganz wichtiger Punkt, ich habe das jetzt nur mal ganz schnell mit meiner schlechten Schrift hier versucht, deutlich zu machen, jetzt will mal sehen, ob ich das kapiere. Wer hat denn hier Ahnung, wie sowas läuft? Ah, das geht nicht mehr. Na gut, dann machen wir das eben so. Müssen Sie mitschreiben. Ja, können wir Licht auch ausmachen. Ja, man muss schon flexibel sein im Journalismus. Ja. Also, wir müssen eine Grundentscheidung berücksichtigen. Und die hängt zusammen mit den gesamten journalistischen Darstellungsformen, die es gibt. Und weil man diese Grundentscheidung nicht trifft, weil man sie nicht beachtet. Deshalb werden viele Sachen von uns nicht abgedruckt, sondern landen leicht im Papierkorb. Die Enttäuschung ist groß und keiner greift nicht zur Feder. Und deshalb nehmen Sie das bitte, was jetzt kommt, die nächsten 2 Minuten mit. Der Rest ist auch wichtig, aber nicht so wichtig. Es gibt 2 unterschiedliche Darstellungsformen im Journalismus. Also das, was ich jetzt hier aufzeigen wollte, mache ich jetzt mit mir hin. Informierende Darstellungsform und meinungsäußernde Darstellungsform. Hört sich wohl kompliziert an, ist aber ganz einfach. Die informierenden Darstellungsformen informieren nur, das heißt, da darf nichts an Kommentaren, nichts an Meinung reinrutschen. Und die meinungsäußernden, da muss eben, wie Bernane sagt, Meinung drin sein. Zu den informierenden Darstellungsformen gehört als die Grundform überhaupt die Meldung oder die Nachricht.
einer, wenn man ihnen sagt, sie können über ihre Evangelisation in ihrer Gemeinschaft oder pipapo eine Meldung verfassen, dann dürfen sie nicht schreiben, der Prediger war gesegnet und die Glocken läuteten süß und was weiß ich. Das ist Meinung, nichts rein davon. Dann muss möglichst objektiv eine Darstellung der Fakten erfolgen. Ein Bericht ist nun nichts weiter als eine längere Meldung, als eine um Details angereicherte Meldung. Und eine Reportage ist nichts weiter, vielen Dank, schön für den, als ein Augenzeugenbericht. Also hier werden Hörer oder eben Zuschauer und so weiter mit einbezogen in die Berichterstattung. Dann gehören noch zu den informierenden, wo also keine Meinung geäußert werden darf, Darstellungsformen, das Interview und in gewisser Weise auch noch die Umfrage. Also, wenn Sie gebeten werden, Meldung, Bericht, Reportage, Interview oder Umfrage zu machen, dann spielt Ihre Meinung überhaupt keine Rolle. Dann haben Sie darzustellen, was ist und nicht das, was sein sollte. Dann, auf der anderen Seite, wo Ihre Meinung gefragt ist und wo Sie nicht ganz bescheiden drunter schreiben können, ich möchte mich dazu aber nicht äußern, sondern müssen Sie sich äußern, das sind die meinungsäußernden Darstellungsformen und hier ist die Grundform, aus der sich alles ableitet, wie im anderen Bereich aus der Meldung, der Kommentar. Und eine Spezialform des Kommentars ist die Glosse und eine weitere Spezialform ist die Kritik oder Rezension. Gibt dann noch so ein paar Sachen, wenn der Kommentar auf Seite 1 steht, ist der Leitartikel und so weiter, aber das sind alles Kommentarformen. Also, wenn Sie sich hinsetzen und nachdem Sie sich ein Blatt Papier geholt haben, dann ist die erste Entscheidung, ich mache das hier mal so ganz primitiv, habe ich etwas Informierendes darzustellen oder etwas Kommentierendes? Und wenn es eben Meldung und Bericht sein soll, dann überlege ich mir, was ist gewesen und das schreibe ich nieder und nicht das, was ich noch gerne dabei gehabt hätte, Orgel 10 Minuten länger oder was weiß ich. Das Entscheidende im Journalismus, weil sich alles darauf aufbaut, ist nun, und damit werden wir uns jetzt die längste Zeit der verbliebenen Zeit noch mit beschäftigen, die Nachricht. Sie ist die Königin des Journalismus, weil natürlich für jeden Kommentar, für jede Glosse, für jeden Bericht und so weiter ja eine Nachricht vorliegen muss. Muss ja irgendwas passiert sein. Was ist nun eine Nachricht? Nachricht ist das, was sich unterscheidet. Also Nachricht ist nicht, dass ich gestern von 16 bis 18 Uhr 79.995.000 Deutsche nicht bei der Expo befunden haben, sondern dass sich eben 4.000 oder 5.000, wie viele es noch immer waren, bei der Expo eingefunden haben. Oder Nachricht ist nicht, dass ich letzte Nacht von den 3,x Millionen Berlinern so und so viel nicht das Leben genommen haben, sondern wie viele Selbstmorde waren. Also immer das Besondere. Nachricht ist bei einer Evangelisation nicht, dass es am Montag war und dass es lauwarmes Wetter war und dass wir was zu essen hatten an dem Tage, sondern das Besondere dieser Evangelisation. Die Amerikaner haben für alles so Kurzbeispiele und ein so ein Beispiel ist, und das prägt sich gut ein, Nachricht ist nicht Hund beißt Mann, passiert öfter, sondern Mann beißt Hund. Nachricht ist nicht Jäger erschießt Kaninchen, sondern Kaninchen erschießt Jäger. Also immer das, was besonders ist. Jetzt im Folgenden 5 Elemente einer Nachricht und die gelten im Grunde genommen für den gesamten Journalismus, auch wenn Sie mal einen Aufsatz in der Schule schreiben müssen, lernen Sie auch eine Menge. Eine Nachricht muss aktuell sein, erstens. Zweitens, sie muss interessant sein. Drittens, sie muss richtig aufgebaut sein. Viertens, sie muss verständlich sein. Und fünftens, sie muss möglichst objektiv sein. Aktuell, interessant, richtig aufgebaut, verständlich und objektiv. Das sind die Elemente
von Nachricht, Bericht, Reportage und dem Ziel auch für alle anderen Bereiche des Journalismus, überhaupt der Schreiber. Erstens, eine Sache muss aktuell sein. Aktualität ist der Unterschied vom Heute zum Gestern. Und wenn man so sagt, nichts ist so uninteressant wie eine Zeitung von gestern, wenn man eine von heute kriegt, dann gilt das natürlich auch für das, was wir selbst produzieren. Also, wenn am Sonntagabend eine Evangelisation stattgefunden hat, von einiger Bedeutung, dann kann man nicht so vorgehen, wie viele vorgehen, am Montag erstmal ausholen, am Dienstag eine Gliederung überlegen, am Mittwoch mal so ein bisschen schreiben, Donnerstag fertig schreiben, Freitag nochmal der Tante vorlesen und dann am Sonnabend abliefern. Das geht nicht, sondern da müssen Sie schon sich am Sonntagabend hinsetzen oder spätestens Montagmorgen die Sache fertig machen, damit das Montagmittag bei Ihrer Zeitung ist. Denn im Journalismus gibt es einen Kampf und das ist der Kampf um die Aktualität. Und wenn Sie in irgendwelchen Spielfilmen sehen, dass nach irgendwelchen Ereignissen, Pressekonferenzen und Pipapo, die Journalisten zu den Telefonen rennen, dann ist das nicht ein Gag vom Regisseur, dass er da mal laufende Leute zeigen will, sondern ist das tatsächlich so. Und in Deutschland gibt es geradezu einen Kampf der einzelnen Presseagenturen um Schnelligkeit. Wir haben ja den Vorzug, in unserem Land die meisten Agenturen überhaupt zu haben. Kein Land auf der Welt hat so viele Presseagenturen wie die Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland insgesamt. Und diese Presseagenturen, nur kurz zu ihrer Funktion, eine Zeitung hat ja nicht ihre 24 Seiten oder 12 oder wie lang sie immer ist, selbst zusammengeschrieben, sondern sie lebt davon, was ihr die Presseagenturen liefern. Und nur relativ wenig ist von den eigenen Leuten geschrieben, besonders eben das, was im Lokalteil ist. Aber zu 90% lebt eine Zeitung von dem, was ihr an Material geliefert wird durch die Presseagenturen, die eine Zeitung bestellt abonniert hat. Die Hauptagentur ist die, den sie hinter jeder Meldung oder vor jeder Meldung, meistens in unseren Zeitungen und auch im Rundfunk und Fernsehen, sowieso von dpa, ist von der Deutschen Presseagentur, abgekürzt dpa. Wir haben noch eine weitere deutsche Agentur, DDP, Deutscher Depeschendienst. Dann haben wir hier in Ostberlin noch eine ganz spezielle, ADN, Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst. Und dann haben wir aus dem Ausland drei Agenturen, die alle aber auch in deutscher Sprache erscheinen. AFP ist die französische Agentur, AP ist die amerikanische Agentur und dann Reuters, die größte Agentur der Welt, mit Sitz in London. Also 6 Agenturen können deutsche Zeitungen und Rundfunkanstalten bestellen und aus dem Material, was diese Agenturen liefern, ihre Zeitung nun zusammenstellen. Und dann ist es schon entscheidend, wer zuerst über einen Unfall, über eine Pressekonferenz und so weiter berichtet. Ob das nun dpa ist, DDP oder AFP oder AP. Denn wer zuerst kommt, erscheint dann eben auch am nächsten Tag in einer Zeitung und das hat natürlich letztlich dann auch finanzielle Auswirkungen für ein Land. Also, Schnelligkeit ist ein Grundprinzip im Journalismus. Und ich verstehe eins nicht, wir sind alle überzeugt, gestern wurde es auch gesagt in diesem Satellitenprogramm, dass wir die beste Nachricht der Welt zu verkünden haben, wenn wir was von Jesus Christus verbreiten. Und trotzdem ist es die langsamste. Denn ich sehe, nach welcher Zeit, manchmal nach 3 Monaten kriegen wir bei IDEA Berichte über irgendwelche Veranstaltungen. So nicht. Zweitens, Meldungen müssen interessant sein. Wenn Sie an einem Kiosk stehen, dann sagen Sie auch nicht, ich möchte jetzt mal alles kaufen, was an der rechten Seite vom Kiosk hängt. Sondern Sie überlegen sich natürlich, was ist denn nun mal so interessant, um mir so einen Abend, dass ich so einen Abend vertrödeln kann. Sie selbst entscheiden danach, was Sie interessant finden. Und das müssen Sie natürlich dann auch bei Ihrer eigenen Berichterstattung berücksichtigen, was ist von dem, was hier in meiner Gemeinde, auf meiner Freizeit und so weiter passiert ist, interessant, auch für andere, nicht nur für die, die dabei waren. Und hier ist eine wichtige Frage, die, was erzeugt eigentlich Interesse? Es geht ja nicht nur um das, was ich interessant finde. Wenn ich Vegetarier bin, interessieren mich Mohrrüben. Meiner Frau vielleicht gar nicht, weil die nur Fleisch ist. Also, was ist allgemein interessant? Die Amerikaner haben auch hier alles wissenschaftlich untersucht. Und sie haben verschiedene Elemente herausgefunden, die Interesse hervorrufen. Ich nenne Ihnen die mal. Prominenz ist etwas, was interessant ist. Natürlich was anderes, ob Königin Elisabeth in Berlin zu Besuch ist oder meine Schwiegermutter. Nähe ist wichtig. Für eine Lokalzeitung ist wichtig, was am Ort passiert und nicht, was in Putenhofen hinter Passau ist. Gefühl ist wichtig. Sex natürlich auch. Ich sage jetzt, was hier in dieser Untersuchung steht. Fortschritt, Folgenschwere, Konflikt, Kampf, Dramatik, Kuriosität. Alle diese Elemente erzeugen Interesse. Ich lese Ihnen jetzt mal eine Meldung vor, wo sämtliche Elemente, die ich Ihnen genannt habe, drin sind. Ist eine konstruierte Sache natürlich. Aber man kann daraus lernen. Der Industrielle Heinz Müller, also Prominenz, ist also nicht nur Bäcker, sondern Industrieller. Aus unserer Stadt, Nähe, übergibt auf dem Sterbebett, Gefühl, Sterben ist immer was Besonderes, seiner Geliebten, Sex, die Konstruktionspläne, Fortschritt, einer Wunderwaffe, Folgenschwere, die er trotz wiederholter, verlockender Angebote und Erpressungsversuche, Konflikt, Kampf, und eines Einbruchs in seinen Safe, Dramatik, bis heute verwahrt hat, Gefühl angesprochen. Jetzt aber taugen sie, diese Pläne, weil sie überholt sind, nur noch zum Bau von Kinderspielzeug. Kuriosität. Also alle Elemente in einer Nachricht mal zusammengestellt. Natürlich werden wir nicht immer alles beisammen haben. Und mit dem Sex ist das auch eine Frage, ob das überall mit rein muss. Aber wir sollten uns natürlich überlegen, bevor wir etwas hinschreiben, ob nicht irgendetwas an Kampf auch da war, ein Konflikt auch da war, an Kuriosität, zum Beispiel bei Freizeitberichten. Es gibt nichts Langweiligeres in unseren Gemeindebriefen und Kirchenblättern wie Freizeitberichte, weil sie alle nach dem gleichen Schema abliefen. Wir kamen an, wir fuhren ab. Das Wetter war gut oder schlecht, das Essen miserabel oder wir haben jetzt alle Übergewicht. Also, Sie können im Grunde genommen je nach Freizeit die Elemente austauschen und so ein Raster machen, da brauchen Sie dann nur noch Bestimmtes neu einfügen. Das ist natürlich furchtbar langweilig, selbst für die, die dabei waren. Da wird doch irgendwas passiert sein. Einer hat sich doch mindestens ein Bein gebrochen. Und ist doch interessant dann für die anderen, das eben mit Gips und so. Und bei Bibelarbeiten wird doch irgendwas interessant gewesen sein, oder haben denn alle geschlafen? Und wenn sie das haben, ist das doch wunderbar interessant, dann mindestens. Also überlegen Sie sich, wenn Sie schreiben, ob Sie nicht diese Elemente berücksichtigen können. Für Zeitungsmacher gilt eins. In Deutschland liest man seit einigen Jahren im Durchschnitt nur noch 37 Minuten täglich Zeitung. Aber man liest im Gegensatz zu früher mehrere Zeitungen. Das heißt, die Zeitungen, jede einzelne für sich, müssen so interessant sein, dass sie im Kampf mit der Konkurrenz bestehen können in diesen 37 Minuten. Denn wenn eine Zeitung uninteressant ist, dann liest man sie nicht mehr. Wenn sie interessant ist, liest man sie. Und so ist schreiben für die Redakteure, und das geht natürlich für alle, die jetzt schreiben wollen, ein einziger Kampf gegen die Trägheit des Lesers. Also, beachten Sie diese Punkte. Dazu gehört, nachdem wir also als erstes, wenn wir uns hingesetzt haben und ein Blatt Papier vor uns haben, entschieden haben, sollen wir was Kommentierendes schreiben oder nur was Informierendes, ist die zweite Entscheidung, dass Sie sich überlegen, schreibe ich für ein allgemeines Blatt, für eine allgemeine Publikation, wo also von Sport über Kochrezepte bis zu Gorbatschow alles drinsteht, oder schreibe ich für ein Fachblatt, ein Missionsblatt oder irgendein Theologenblatt, Kirchenzeitung, Gemeindebrief. Denn das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Eine Tageszeitung wird auch von Moslems gelesen, von Atheisten und so weiter. Da kann ich also nicht voraussetzen, dass die Leser wissen, wer Mose ist. Für einen normalen Redakteur ist Mose ein pakistanischer Hockeyspieler und Abraham irgendein Marathonläufer. Die gibt es ja mit diesen Namen. Aber niemals eine biblische Gestalt. Deshalb, wenn Sie für eine allgemeine Publikation schreiben in unserer heutigen Zeit, wo man kaum noch Ahnung hat über die Bibel und so weiter, dann müssen Sie alles erläutern und erklären. Wenn Sie in Ihrem Gemeindebrief nun lange schreiben, wer Mose ist, dann sagen die Leute, na meine Güte, das weiß ich ja nun und ach, wie schrecklich und wie langweilig. Also, zweite Frage, bevor Sie überhaupt einen Satz niederschreiben, ist es für eine allgemeine Zeitung, also meistens Ihr Lokalblättchen, oder schreibe ich hier für meine Kirchenzeitung? Dritte Grundentscheidung, die Sie zu treffen haben. Habe ich für eine regionale Zeitung zu schreiben, also ein Lokalblatt, Putenhofer Morgenpost oder was? Oder habe ich für eine überregionale Zeitschrift zu schreiben? Also für eine Zeitung für eine ganze Landeskirche oder nur für meine Gemeinde oder für einen Kirchenkreis? Für ein Lokalblatt oder für eine überregionale Zeitung? Denn für die jeweiligen Leser ist natürlich Unterschiedliches wichtig. Und das dürfen Sie nicht vergessen. Wenn Sie für ein Lokalblatt schreiben, dann ist es natürlich wichtig, dass Ihre Veranstaltung in der Matthäusgemeinde in der Pitschi-Patschi-Straße stattfindet. Das ist einfach, wollen die Leute wissen. Aber für die FAZ oder die Welt ist das völlig unwichtig, ob das eine Matthäusgemeinde und wie die Straßen und so weiter, das ist einfach wichtig, Passau oder Itzehoe oder was weiß ich. Also bitte das beachten. Drittens, ich bin jetzt etwas im Zeitdruck, muss immer schneller reden. Ganz wichtig ist, dass Sie Ihre Sache richtig aufbauen. Wir haben ja in unseren Köpfen immer ein Schema. Das ist nun mal so von der Natur eingegeben. Das ist das sogenannte Protokollschema. Das heißt, wenn wir also eine Veranstaltung besucht haben und sollen darüber schreiben, dann überlegen wir, wie fing es an, Orgel, Pipapo, zum Schluss Kollekte rausgehen, Schirm stehen lassen oder rausholen. Und dann schreiben wir auch so. Das aber ist falsch. Sie müssen fragen, und das wäre die vierte Frage, bevor Sie überhaupt was niederschreiben, was war interessant an der ganzen Geschichte? Und meistens, kleiner Tipp, ist es am Schluss interessant und nicht am Anfang bei Veranstaltungen. Und da müssen Sie eben den Schluss nach vorne setzen. Also nicht, wir fingen an und zum Schluss steht, wir hörten auf, sondern am Schluss seiner Predigt fiel der Pfarrer von der Kanzel bei der und der Veranstaltung. Irgendwie. Also nicht jetzt, wenn Sie über Expo berichten, auch in diesem Jahr trafen sich 4000 junge Menschen zum Thema Mission und in Berlin und pipapo, sondern einmalig in der Geschichte gab es eine Satellitenkonferenz weltweit und so viel und so weiter. Das ist interessant. Das dürfen Sie nicht zum Schluss verpacken. Denn wie bei einer Predigt, so sagen jedenfalls gute Predigtlehrer, und wenn Sie sich prüfen, werden Sie sehen, dass das stimmt, ist es auch im Journalismus so, dass der erste Satz im Journalismus, die Überschrift, darüber entscheidet, ob man eine Meldung liest oder nicht. Prüfen Sie sich beim Zeitunglesen. Die Überschrift entscheidet bei Ihnen, oder der erste Satz einer Sache, ob Sie eine Sache weiterlesen oder nicht. Und bei der Predigt etwas übertrieben. Der erste Satz entscheidet, ob Sie den zweiten noch hören. Deshalb ist wichtig, mit Beispielen mal Predigten zu beginnen. Na gut, ist keine Predigtlehre mehr. Also, Wichtiges am Anfang. Ein Tipp gibt es hier, wie man das Wichtigste rausbekommt. Das sind die sogenannten W-Fragen. Das heißt, mal ganz primitiv, Sie haben ein Blatt DIN A4, Sie haben alle vier Fragen beantwortet, wissen jetzt auch, was das Wichtigste ist. Und jetzt müssen Sie aber das noch ganz ein bisschen in eine Struktur bringen. Da schreiben Sie hier mal alle Worte mit W dran. Wer, was, wo, wann, wie, warum, wie viele. Und dann schreiben Sie einfach ganz primitiv für Anfänger rechts ran, was denn da nun hinkommt. Wer, also, wer hat denn gesprochen? Papst Johannes oder mein Pastor. Was war denn los? Er hat ein Telegramm geschickt oder er hat eine Evangelisation gehalten. Wo war das Ganze? In Berlin. Wann war das Ganze? Warum hat das Ganze stattgefunden? Oder warum hat er gesagt, ihr sollt alle den Zehnten geben, damit ich als Pastor leben kann oder was weiß ich? Wie viele Leute waren da? Also wenn Sie das mal so ganz primitiv festhalten, dann haben Sie schon mal alle Fakten, die entscheidend sind, gesammelt. Und alles, was danach kommt, wird dann immer unwichtiger. Man sagt im Journalismus, eine Meldung oder einen Bericht muss man von unten nach oben kürzen können, weil es immer langweiliger wird, immer unwichtiger. Und das Wichtigste muss in den ersten beiden Sätzen stehen. Viertens, eine Sache muss verständlich sein. Da gibt es auch ein paar Ratschläge. Erstens, berichten Sie bitte nur das, was Sie auch selbst verstanden haben. Das klingt primitiv, aber was glauben Sie, in wie vielen Berichten Sachen drinsteht, wo man sofort merkt, er hat das selbst nicht kapiert, aber er schreibt darüber. Zweitens, berichten Sie sowohl anschaulich als auch genau. Meistens ist immer nur eine Sichtweise da und nicht noch die andere. Also schreiben Sie nicht nur, unser neues Gemeindezentrum oder Missionsbüro umfasst 1000 Quadratmeter, sondern ist halb so groß wie ein Sportplatz oder irgendwie ein Bild noch gebrauchen, damit man sich etwas drunter vorstellen kann.